Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 14. Januar des Jahres 1875 in Kaisersberg im Elsass geboren. Meine Herkunft prägte mich früh. Das Elsass war eine Grenzregion. Kulturell deutsch und französisch zugleich, politisch wechselhaft, geistig offen. Kurz nach meiner Geburt zog meine Familie nach Günzbach, einem kleinen Ort im Münstertal. Dort wuchs ich im Pfarrhaus auf, denn mein Vater war evangelischer Pfarrer. Religion war für mich kein abstraktes Konzept, sondern gelebter Alltag. Das Pfarrhaus war ein Ort der Ordnung, der Pflichten und der Verantwortung. Ich erlebte früh, was es bedeutet, für andere da zu sein. Mein Vater predigte nicht nur, er half, vermittelte, hörte zu. Diese Haltung, Dienst statt Selbstzweck, prägte mich nachhaltig. Meine Mutter förderte meine Bildung, insbesondere meine musikalischen Fähigkeiten. Musik war kein Luxus, sondern Teil des Lebens. Schon als Kind spielte ich Klavier und später Orgel, zunächst in der Kirche meines Vaters. Meine Schulzeit verbrachte ich überwiegend in Mühlhausen. Ich war kein unauffälliges Kind, sondern nachdenklich, ernst, manchmal eigensinnig. Mich interessierten nicht nur Lehrpläne, sondern Zusammenhänge. Warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Welche Verantwortung trägt der Einzelne? Diese Fragen stellten sich mir früh, nicht aus Theorie, sondern aus Beobachtung. Das Elsass vermittelte mir ein Bewusstsein für Gegensätze. Sprachen, Traditionen und politische Zugehörigkeiten wechselten, ohne dass das Leben der Menschen plötzlich ein anderes wurde. Daraus lernte ich, dass Identität mehr ist als Nationalität. Diese Erfahrung sollte später wichtig werden, als ich mich bewusst gegen nationale Überheblichkeit und kulturelle Hierarchien stellte. Parallel zur Schule vertiefte ich meine musikalische Ausbildung. Die Orgel wurde für mich ein zentrales Instrument. Ich studierte Werke Johann Sebastian Bachs, nicht nur spielerisch, sondern analytisch. Schon als Jugendlicher begann ich, über Musik nachzudenken, nicht nur sie auszuführen. Musik wurde für mich ein Mittel, Ordnung und Tiefe zu erfahren, jenseits bloßer Emotion. Religiöse Erziehung bedeutete bei uns keine Abschottung. Diskussionen waren erlaubt, Zweifel nicht verboten. Ich lernte, Glauben und Denken nicht als Gegensätze zu betrachten. Diese Haltung führte mich früh zur Philosophie. Noch vor dem Studium las ich Kant, Schopenhauer und zeitgenössische theologische Texte. Mich interessierte weniger das Dogma als die ethische Konsequenz. Rückblickend erkenne ich, dass meine Kindheit ruhig war, aber nicht belanglos. Sie legte das Fundament für alles Weitere, Pflichtbewusstsein, Disziplin, Bildung und eine wachsende Sensibilität für Leid. Ich erlebte keine Armut, aber ich sah Bedürftigkeit. Ich lebte privilegiert, aber nicht gedankenlos. Diese Spannung begleitete mich früh. Günzbach war kein Ort großer Ereignisse, aber ein Ort stiller Prägung. Dort lernte ich, dass ein sinnvolles Leben nicht aus Selbstverwirklichung entsteht, sondern aus Verantwortung. Noch wusste ich nicht, wohin mich dieser Gedanke führen würde. Aber er war da, lange bevor ich Worte dafür fand. Nach dem Abitur begann ich im Jahr 1893 mein Studium an der Universität Straßburg. Ich entschied mich bewusst für Theologie und Philosophie, weil ich verstehen wollte, wie Denken, Glauben und Handeln zusammenhängen. Straßburg war für mich der richtige Ort. international geprägt, intellektuell lebendig und offen für neue Ideen. Ich studierte bei anerkannten Gelehrten und lernte früh, wissenschaftlich zu arbeiten. Schon während des Studiums wurde mir klar, dass ich mich nicht auf ein einziges Fach beschränken würde. Neben Theologie und Philosophie widmete ich mich intensiv der Musik, insbesondere der Orgel. Ich studierte Werke Johann Sebastian Bachs nicht nur praktisch, sondern auch musikwissenschaftlich. Musik war für mich kein Nebenfach, sondern ein gleichwertiger Ausdruck geistiger Arbeit. Diese Doppelbegabung, Denken und Musizieren, begleitete mich mein ganzes Leben. Im Jahr 1899 schloss ich meine Promotion in Philosophie ab. Meine Dissertation befasste sich mit der Religionsphilosophie Immanuel Kants. Parallel dazu arbeitete ich an theologischen Texten und Predigten. Ich wurde Vikar und später Pfarrer, nahm meine kirchlichen Aufgaben ernst, empfand sie jedoch nie als Endpunkt. Die akademische Laufbahn reizte mich ebenso wie die praktische Seelsorge. Im Jahr 1900 begann ich meine Tätigkeit als Dozent an der Universität Straßburg. Ich lehrte Theologie und veröffentlichte erste wissenschaftliche Arbeiten, besonders meine Schrift »Geschichte der Leben-Jesu-Forschung« machte mich rasch bekannt. Darin analysierte ich kritisch, wie Theologen über Jahrzehnte hinweg das Leben Jesu interpretiert hatten. Diese Arbeit brachte mir internationale Anerkennung, aber auch Widerspruch. Ich zeigte, dass religiöse Forschung nicht vor Kritik geschützt sein darf. Gleichzeitig intensivierte ich meine musikalische Tätigkeit. Ich gab Orgelkonzerte in ganz Europa und erwarb mir einen Ruf als herausragender Bach-Interpret. Meine Konzerte dienten nicht nur der Kunst, sondern auch der Finanzierung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Schon damals verband ich geistige Tätigkeit mit praktischer Organisation. Ich wollte unabhängig bleiben, nicht von Gönnern oder Institutionen abhängig. Trotz des Erfolgs wuchs in mir eine innere Unruhe. Ich spürte, dass Wissen allein nicht genügt. Theologie und Philosophie erklärten vieles, aber sie linderten kein Leid. Während ich lehrte und schrieb, lebten Millionen Menschen ohne medizinische Versorgung. Dieser Widerspruch ließ mich nicht los. Ich begann, meine eigene Lebensführung zu hinterfragen. Um die Jahrhundertwende hatte ich äußerlich alles erreicht, was ein junger Gelehrter erreichen konnte. Akademische Anerkennung, künstlerischen Erfolg, gesellschaftliches Ansehen. Innerlich jedoch stellte sich eine Frage immer dringlicher. Was folgt aus all diesem Wissen? Welche Verantwortung entsteht daraus? Diese Phase meines Lebens war geprägt von Leistung, Disziplin und geistiger Expansion. Sie lieferte mir Werkzeuge, Sprache und Öffentlichkeit. Doch sie war noch nicht Ziel, sondern Vorbereitung. Ich hatte gelernt zu denken, zu lehren und zu musizieren. Bald sollte ich lernen, anders zu dienen, jenseits von Hörsaal, Kanzel und Konzertsaal. Parallel zu meiner theologischen und philosophischen Arbeit entwickelte sich meine Tätigkeit als Musiker zu einem eigenständigen Lebensbereich. Schon früh hatte ich mich intensiv mit dem Werk Johann Sebastian Bachs beschäftigt. Doch um die Jahrhundertwende wurde daraus eine systematische Forschung. Ich war überzeugt, dass Bach nicht nur ein Komponist war, sondern ein Denker, dessen Musik eine ethische und geistige Dimension besitzt. Im Jahr 1908 veröffentlichte ich mein Werk Johann Sebastian Bach, das rasch internationale Beachtung fand. Darin interpretierte ich Bachs Musik nicht romantisierend, sondern historisch fundiert und geistig durchdrungen. Ich stellte Bach als zutiefst religiösen, aber zugleich rationalen Künstler dar. Dieses Buch prägte über Jahrzehnte die Bach-Rezeption und machte mich weit über theologische Kreise hinaus bekannt. Gleichzeitig trat ich regelmäßig als Organist auf. Ich konzertierte in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und später auch in England. Meine Interpretationen galten als kraftvoll, klar und strukturiert. Ich spielte Bach nicht gefällig, sondern ernsthaft. Für mich war die Orgel kein Instrument der Verzierung, sondern der Konzentration. Jede Aufführung verstand ich als geistige Arbeit. Die Einnahmen aus diesen Konzerten verwendete ich gezielt. Schon früh hatte ich einen Entschluss gefasst. Mein musikalischer Erfolg sollte nicht der Selbstverwirklichung dienen, sondern einem späteren praktischen Ziel. Ich begann, Geld zurückzulegen, ohne öffentlich darüber zu sprechen. Musik wurde für mich Mittel zum Zweck, nicht Zweck an sich. In diesen Jahren verdichtete sich auch mein ethisches Denken. Während ich Bach spielte, beschäftigte mich zunehmend die Frage nach Verantwortung. Kunst, so wurde mir klar, ist kein Rückzugsort. Sie darf nicht vom Leid der Welt ablenken, sondern muss sich ihm stellen. Diese Überzeugung wuchs nicht aus einem einzelnen Erlebnis, sondern aus jahrelanger Beobachtung. Meine akademische Karriere lief parallel weiter. Ich lehrte, schrieb und predigte. Doch je mehr Anerkennung ich erhielt, desto stärker spürte ich die Kluft zwischen geistiger Arbeit und praktischer Hilfe. Musik konnte bewegen, aber sie konnte keine Wunden versorgen. Diese Erkenntnis war schmerzhaft, weil sie meine eigene Lebensform in Frage stellte. Um das Jahr 1905 herum begann ich, öffentlich über Ethik zu sprechen. Ich formulierte erste Gedanken zu dem, was später als Ehrfurcht vor dem Leben bekannt werden sollte. Noch war es kein geschlossenes System, sondern eine Haltung. Jedes Leben hat Wert, unabhängig von Nutzen, Herkunft oder Leistungsfähigkeit. Diese Idee entstand nicht im Studierzimmer allein, sondern im Zusammenspiel von Denken, Musik und Beobachtung der Welt. Die Musik. Johann Sebastian Bachs blieb für mich dabei ein Referenzpunkt. In ihr sah ich Ordnung ohne Kälte, Tiefe ohne Pathos. Sie zeigte mir, dass geistige Klarheit und menschliche Verantwortung sich nicht ausschließen. Diese Erkenntnis begleitete mich, als ich begann, über einen radikalen Schritt nachzudenken. Rückblickend war diese Phase eine Brücke. Ich war anerkannter Gelehrter und Musiker, finanziell unabhängig und geistig etabliert. Doch genau das machte die Frage unausweichlich. Was tue ich mit diesem Privileg? Die Antwort darauf sollte mein Leben grundlegend verändern. Um das Jahr 1905 verdichtete sich in mir eine Frage, die sich nicht länger verdrängen ließ. Ich hatte Wissen, Anerkennung und Einfluss. Doch ich sah zugleich, dass all dies das Leid der Welt kaum berührte. Europa war intellektuell lebendig, aber sozial blind. Kolonialismus, Armut und Krankheit wurden hingenommen, solange sie fernblieben. Ich begann, meine eigene Rolle kritisch zu prüfen. In dieser Zeit formte sich meine zentrale ethische Überzeugung, die Ehrfurcht vor dem Leben. Sie war kein theologisches Dogma, sondern eine praktische Forderung. Jedes Leben, menschlich oder nicht, besitzt einen Eigenwert. Daraus folgt Verantwortung. Diese Idee entwickelte ich nicht in einem Moment der Erleuchtung, sondern schrittweise, durch Lektüre, Beobachtung und Selbstkritik. Philosophen hatten über Moral geschrieben, doch mir ging es um Konsequenz. Ich erkannte, dass Predigten und Vorträge allein nicht ausreichen. Ethik muss gelebt werden. Dieser Gedanke stellte mein bisheriges Leben in Frage. Ich hatte öffentlich über Verantwortung gesprochen, ohne sie radikal umzusetzen. Das wurde mir unerträglich. Ich beschloss, nicht länger nur zu erklären, sondern zu handeln. Der Entschluss war konkret und folgenschwer. Ich wollte Medizin studieren, um praktisch helfen zu können. Nicht als Missionar im klassischen Sinn, sondern als Arzt. Die Entscheidung fiel um das Jahr 1905. Ich war damals über 30 Jahre alt, etabliert als Professor und Musiker. Ein Neuanfang bedeutete Verzicht auf Sicherheit und Status. Genau darin lag für mich seine Notwendigkeit. Ich schrieb mich erneut an der Universität Straßburg ein, diesmal für Medizin. Parallel setzte ich meine musikalische Tätigkeit fort, um das Studium zu finanzieren. Ich lebte sparsam, arbeitete diszipliniert und nahm die Doppelbelastung bewusst in Kauf. Der Weg war anstrengend, aber klar. Ich wusste, warum ich ihn ging. Gleichzeitig beschäftigte ich mich intensiv mit Berichten aus Afrika. Kolonialverwaltungen hatten medizinische Versorgung vernachlässigt. Tropenkrankheiten forderten unzählige Opfer. Besonders Französisch-Äquatorialafrika erschien mir als Ort, an dem Hilfe dringend nötig war. Ich wollte dorthin, wo meine Arbeit unmittelbar Wirkung haben konnte. Diese ethische Wende war kein Bruch mit meinem bisherigen Denken, sondern seine Konsequenz. Theologie, Philosophie und Musik hatten mich vorbereitet. Sie hatten mir Sprache, Disziplin und Öffentlichkeit gegeben. Jetzt ging es darum, diese Ressourcen einzusetzen. Nicht aus Mitleid, sondern aus Pflicht. Viele in meinem Umfeld reagierten mit Unverständnis. Man hielt meinen Entschluss für idealistisch, manche für töricht. Ich nahm das in Kauf. Für mich war klar, ein Leben, das Verantwortung erkennt, muss handeln. Alles andere bleibt Theorie. Mit dem Medizinstudium begann eine neue Phase meines Lebens. Sie führte weg von Hörsälen und Konzertsälen, hin zu Krankheit, Armut und unmittelbarer Hilfe. Die Ehrfurcht vor dem Leben war nicht länger ein Gedanke. Sie wurde Maßstab meines Handelns. Die Doppelbelastung dauerte mehrere Jahre. Ich lebte diszipliniert, fast asketisch. Freizeit spielte kaum eine Rolle. Jeder Tag war klar strukturiert, jeder Schritt auf ein Ziel ausgerichtet. Ich betrachtete das Medizinstudium nicht als technische Ausbildung, sondern als ethische Erweiterung. Krankheit bedeutete für mich mehr als ein biologisches Problem. Sie war Ausdruck sozialer Ungleichheit, politischer Vernachlässigung und fehlender Verantwortung. Ich wollte lernen, den Menschen als Ganzes zu behandeln, nicht nur Symptome. Diese Haltung unterschied mich von vielen Kollegen, die Medizin vor allem als Karriere verstanden. Im Jahr 1912 schloss ich mein Studium erfolgreich ab und erhielt die ärztliche Approbation. Damit war der Weg frei für den nächsten Schritt. Gemeinsam mit meiner Frau Helene Breslau, die als Krankenschwester ausgebildet war, bereitete ich die Reise nach Afrika vor. Ohne ihre Unterstützung wäre mein Vorhaben nicht möglich gewesen. Sie teilte meine Überzeugung und meinen Willen zum Verzicht. Wir entschieden uns bewusst für Französisch-Äquatorialafrika, genauer für Lambaréné im heutigen Gabun. Dort bestand ein akuter Mangel an medizinischer Versorgung. Tropenkrankheiten wie Malaria, Schlafkrankheit und Lepra waren weit verbreitet. Die koloniale Verwaltung stellte kaum Ressourcen bereit. Genau dort sah ich meine Aufgabe. Die Vorbereitung war nüchtern und praktisch. Wir beschafften medizinische Geräte, Medikamente und Instrumente, finanziert aus meinen musikalischen Einnahmen und Spenden. Es gab keine große Organisation im Hintergrund, keine staatliche Unterstützung. Das Projekt war von Beginn an auf Eigenverantwortung angelegt. Ich wollte unabhängig bleiben, um frei handeln zu können. Mein Medizinstudium hatte mich fachlich vorbereitet, aber ich wusste, dass die Realität vor Ort alles verändern würde. Tropenmedizin war kein Lehrbuchwissen, sondern Erfahrung. Dennoch fühlte ich mich bereit. Nicht, weil ich alles wusste, sondern weil ich Verantwortung übernommen hatte. Mit dem Abschluss des Studiums endete eine Übergangsphase meines Lebens. Die Jahre der Vorbereitung waren vorbei. Ich hatte mich bewusst von akademischer Sicherheit gelöst und ein praktisches Werkzeug erlernt. Nun musste sich zeigen, ob meine Ethik auch der Wirklichkeit standhielt. Der Schritt von Straßburg nach Lambaréné war mehr als ein Ortswechsel. Er war der Übergang von Denken zu Handeln. Alles, was ich zuvor gelernt hatte, sollte sich dort bewähren, im Umgang mit Krankheit, Leid und konkreter menschlicher Not. Im Frühjahr des Jahres 1913 verließ ich Europa und reiste gemeinsam mit meiner Frau Hélène nach Französisch-Äquatorialafrika. Unser Ziel war Lambaréné, eine kleine Siedlung am Ogooué-Fluss im heutigen Gabun. Die Entscheidung für diesen Ort war pragmatisch. Dort existierte eine Missionsstation, aber keine funktionierende medizinische Versorgung für die einheimische Bevölkerung. Genau hier sah ich den größten Bedarf. Die Ankunft war ernüchternd. Es gab kein Krankenhaus, keine Infrastruktur im europäischen Sinn. Zunächst richteten wir unsere Arbeit in einem einfachen Hühnerstall ein, den wir notdürftig umbauten. Betten bestanden aus Holzbrettern, Instrumente waren knapp, Medikamente begrenzt. Doch der Andrang war sofort groß. Menschen kamen mit Malaria, Infektionen, Verletzungen, Tumoren, Lepra. Viele waren schwer krank, manche seit Jahren unbehandelt. Ich arbeitete unter Bedingungen, die mit meiner Ausbildung in Straßburg kaum vergleichbar waren. Tropische Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, mangelhafte Hygiene. Tropenkrankheiten, die ich bisher nur aus Lehrbüchern kannte, bestimmten den Alltag. Malaria und Schlafkrankheit waren allgegenwärtig. Chirurgische Eingriffe mussten oft ohne ausreichende Narkose oder sterile Umgebung erfolgen. Improvisation wurde zur Grundvoraussetzung. Trotz der Schwierigkeiten wuchs das Vertrauen der lokalen Bevölkerung schnell. Ich behandelte ohne Ansehen von Herkunft, Religion oder Status. Missionierung war nicht mein Ziel. Medizin war mein Auftrag. Diese Haltung unterschied mich von vielen kolonialen Einrichtungen, die Hilfe an Bedingungen knüpften. Ich wollte helfen, nicht belehren. Bereits im ersten Jahr zeigte sich, dass die Arbeit dauerhaft angelegt sein musste. Die Zahl der Patienten überstieg jede Planung. Mit Hilfe von Spenden aus Europa begann ich, einfache Gebäude zu errichten. Das Albert-Schweitzer-Hospital nahm langsam Gestalt an. Es war kein modernes Krankenhaus, sondern ein funktionaler Ort der Versorgung, angepasst an Klima und Umgebung. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 brachte zusätzliche Probleme. Als deutscher Staatsbürger in französischer Kolonie wurde ich interniert und zeitweise zur Ausreise gezwungen. Die Arbeit in Lambaréné musste unterbrochen werden. Diese Phase zeigte mir, wie abhängig humanitäre Arbeit von politischen Umständen ist. Nach Kriegsende kehrte ich zurück, entschlossen, das begonnene Werk fortzusetzen. Die Jahre in Lambaréné bestätigten meine ethische Entscheidung. Theorie trat in den Hintergrund, Praxis bestimmte den Alltag. Jeder Tag stellte neue Anforderungen. Krankheit war konkret, Leid sichtbar, Hilfe unmittelbar. Meine Vorstellung von Ehrfurcht vor dem Leben erhielt hier ihre endgültige Form. Nicht als abstrakte Idee, sondern als tägliche Verpflichtung. Lambaréné war kein Ort des Heroismus. Es war ein Ort der Notwendigkeit. Meine Arbeit dort war weder perfekt noch frei von Fehlern. Doch sie war konsequent. Ich hatte mich entschieden, Verantwortung nicht nur zu denken, sondern zu tragen. Inmitten von Krankheit, Klima und Mangel begann das, wofür ich mein bisheriges Leben vorbereitet hatte. Praktische Ethik, umgesetzt Tag für Tag. Mit den Jahren entwickelte sich das Hospital in Lambaréné zu einer festen Einrichtung. Der Alltag war geprägt von Routine und Unvorhersehbarkeit zugleich. Jeden Morgen begann die Arbeit früh. Patienten warteten bereits, oft in großer Zahl. Viele kamen von weit her, manche tagelang zu Fuß oder per Boot über den Ogooué-Fluss. Die häufigsten Krankheiten waren Malaria, Ruhr, Tuberkulose, Lepra und Schlafkrankheit. Hinzu kamen Verletzungen, Komplikationen bei Geburten und chronische Leiden, die in Europa behandelbar gewesen wären. Ich arbeitete als Arzt, Chirurg, Organisator und oft auch als Bauleiter. Operationen gehörten zum Alltag. Abszesse, Tumore, Amputationen. Die hygienischen Bedingungen blieben schwierig, trotz aller Bemühungen. Infektionen waren eine ständige Gefahr. Dennoch konnten wir vielen helfen, oft erstmals in ihrem Leben. Die Sterblichkeit war hoch, aber niedriger als ohne Behandlung. Das war der Maßstab, an dem ich unsere Arbeit beurteilte. Das Hospital wuchs schrittweise. Neue Baracken entstanden, getrennte Bereiche für unterschiedliche Krankheiten. Ich legte Wert darauf, dass Patienten möglichst in ihren sozialen Strukturen bleiben konnten. Angehörige durften bei ihnen bleiben, kochen, helfen. Ich wollte kein europäisches Krankenhausmodell aufzwingen. Medizin sollte sich den Lebensrealitäten anpassen, nicht umgekehrt. Diese Haltung war bewusst gewählt, aber später auch Gegenstand von Kritik. Der Umgang mit der lokalen Bevölkerung war von Respekt geprägt, aber nicht frei von Spannungen. Ich traf Entscheidungen, übernahm Verantwortung, manchmal autoritär. In der Rückschau sehe ich, dass mein Führungsstil paternalistisch war. Ich handelte aus Überzeugung, nicht aus Gleichberechtigung im heutigen Sinne. Diese Ambivalenz gehört zu meiner Arbeit dazu und muss benannt werden. Finanziell blieb das Hospital abhängig von Spenden. Ich reiste regelmäßig nach Europa, hielt Vorträge, gab Orgelkonzerte, schrieb Bücher. Die Einnahmen flossen fast vollständig nach Lambaréné. Diese Reisen waren notwendig, aber belastend. Sie rissen mich aus der Arbeit vor Ort und konfrontierten mich mit einer Welt, die das Leid Afrikas oft romantisierte oder vereinfachte. Trotzdem hielt ich an meinem Konzept fest. Das Hospital sollte kein koloniales Vorzeigeprojekt sein, sondern ein Ort praktischer Hilfe. Ich lehnte staatliche Kontrolle weitgehend ab, um unabhängig zu bleiben. Diese Unabhängigkeit erlaubte mir, nach meinem ethischen Maßstab zu handeln, machte das Projekt jedoch verletzlich. Der Alltag in Lambaréné war kein heroischer Ausnahmezustand, sondern harte, oft monotone Arbeit. Krankheiten heilten langsam, Fortschritte waren selten spektakulär, doch genau darin lag für mich der Sinn. Hilfe zeigt sich nicht im großen Moment, sondern in der Wiederholung, im täglichen Dienst. In diesen Jahren wurde mir klar, dass meine Ethik nur im Alltag Bestand hat. Nicht in Reden, nicht in Preisen, sondern im Aushalten von Begrenzungen. Das Hospital war nie perfekt, aber es war real. Und es war Ausdruck dessen, was ich unter Verantwortung verstand. Mit den Jahren blieb meine Arbeit in Lambaréné nicht unbeachtet. Durch Vorträge, Bücher und Berichte wurde das Hospital auch außerhalb Afrikas bekannt. Besonders in Europa wuchs das Interesse an meinem Lebensweg. Viele sahen in mir den Beweis, dass ethisches Handeln möglich ist, jenseits von Theorie. Diese Wahrnehmung brachte Unterstützung, aber auch Erwartungen. Beides beeinflusste meine Arbeit. Ich veröffentlichte zahlreiche Schriften, in denen ich meine Gedanken zur Ethik und zur Verantwortung des Menschen darlegte. Die Ehrfurcht vor dem Leben wurde zunehmend als umfassendes moralisches Konzept verstanden. Ich betonte dabei stets, dass sie kein abgeschlossenes System ist, sondern eine Haltung. Jeder Mensch, so meine Überzeugung, trägt Verantwortung für alles Leben, dem er begegnet. Diese Gedanken fanden weltweit Resonanz. Mit der wachsenden Bekanntheit nahm auch die Kritik zu. Besonders mein Afrika-Bild wurde hinterfragt. Man warf mir vor, Afrika aus europäischer Perspektive zu betrachten und die einheimische Bevölkerung nicht als gleichberechtigte Partner, sondern als Schutzbedürftige zu sehen. Diese Kritik war nicht unbegründet. Mein Denken war geprägt von meiner Zeit und Herkunft. Ich handelte aus Verantwortungsgefühl, nicht aus dem heutigen Verständnis von Entwicklungshilfe. Auch mein Führungsstil im Hospital wurde kritisiert. Entscheidungen lagen bei mir, Strukturen waren hierarchisch. Ich hielt das unter den gegebenen Umständen für notwendig. Rückblickend erkenne ich, dass diese Haltung sowohl Stabilität als auch Abhängigkeit erzeugte. Die Balance zwischen Hilfe und Bevormundung war schwer zu halten und ich erreichte sie nicht immer. Trotz der Kritik blieb die Unterstützung groß. Spenden flossen weiter, Freiwillige meldeten sich, Institutionen luden mich ein. Ich nutzte diese Aufmerksamkeit bewusst, um auf globale Verantwortung hinzuweisen, besonders die Gefahren moderner Zivilisation, Technik und gedankenloser Fortschrittsgläubigkeit beschäftigten mich. Ich warnte vor einer Ethik, die Nutzen über Leben stellt. Meine Rolle veränderte sich. Ich war nicht mehr nur Arzt in Lambaréné, sondern eine öffentliche Figur. Diese Doppelrolle empfand ich als belastend. Öffentlichkeit vereinfachte, wo Wirklichkeit komplex war. Dennoch nahm ich sie an, weil sie dem Hospital zugute kam. Persönliche Zurückhaltung war für mich zweitrangig gegenüber dem Fortbestand der Arbeit. Diese Phase meines Lebens war geprägt von Ambivalenz. Anerkennung und Kritik existierten nebeneinander. Ich wurde geehrt und hinterfragt. Beides zwang mich zur Selbstprüfung. Ich verteidigte meine Grundüberzeugung, ohne zu leugnen, dass sie Grenzen hatte. Weltweite Bekanntheit war für mich kein Ziel gewesen. Sie wurde Mittel zum Zweck. Sie machte meine Arbeit sichtbar, aber auch angreifbar. Ich lernte, dass ethisches Handeln nie außerhalb der Kritik steht und dass genau darin seine Stärke liegt. Es muss sich rechtfertigen. Immer wieder vor der Wirklichkeit. Im Jahr 1952 erhielt ich den Friedensnobelpreis. Die Auszeichnung bezog sich ausdrücklich auf meine ethische Arbeit und mein Engagement in Lambaréné, nicht auf politische Vermittlung oder Diplomatie. Als ich davon erfuhr, empfand ich weniger Stolz als Verpflichtung. Der Preis verlieh meiner Stimme Gewicht und damit Verantwortung. Die Verleihung fand erst im Jahr 1954 statt, da ich mich zum Zeitpunkt der Entscheidung in Afrika aufhielt. Das Preisgeld verwendete ich vollständig für den Ausbau des Hospitals in Lambaréné. Neue Gebäude entstanden, medizinische Ausstattung wurde verbessert, die Versorgung ausgeweitet. Für mich war klar, dass eine solche Auszeichnung keinen persönlichen Nutzen haben darf. Sie musste der Arbeit dienen, nicht der Person. In meinen Reden zum Nobelpreis betonte ich die Gefahren der modernen Zivilisation. Technischer Fortschritt, so meine Überzeugung, schreitet schneller voran als ethisches Denken. Diese Diskrepanz betrachtete ich als zentrales Problem des 20. Jahrhunderts. Besonders die Entwicklung von Atomwaffen beunruhigte mich zutiefst. Ich äußerte mich öffentlich gegen nukleare Aufrüstung und warnte vor den Folgen für Mensch und Umwelt. Mein Spätwerk war geprägt von Mahnungen. Ich schrieb Essays, hielt Rundfunkansprachen und veröffentlichte Texte, in denen ich zu globaler Verantwortung aufrief. Dabei blieb ich meinem Grundsatz treu. Ethik beginnt nicht bei Systemen, sondern beim einzelnen Menschen. Jeder ist verantwortlich für das Leben, dem er begegnet. Diese Botschaft wiederholte ich bewusst, auch auf die Gefahr hin, sie zu vereinfachen. Körperlich wurde die Arbeit zunehmend schwerer. Ich war nicht mehr jung. Die klimatischen Bedingungen in Lambaréné forderten ihren Tribut. Dennoch blieb ich so lange wie möglich vor Ort. Rückzug kam für mich nicht in Frage. Ich hatte mein Leben bewusst an diesen Ort gebunden. Auch im Alter wollte ich nicht verwalten, sondern dienen. Gleichzeitig begann ich, über Nachfolge und Zukunft nachzudenken. Das Hospital durfte nicht an meiner Person hängen. Ich setzte mich dafür ein, Strukturen zu schaffen, die Bestand haben konnten. Das gelang nur teilweise. Meine starke Rolle hatte Abhängigkeiten erzeugt, die sich nicht einfach auflösen ließen. Diese Erkenntnis akzeptierte ich spät. Aber sie gehörte zur Realität. Der Friedensnobelpreis machte mich endgültig zu einer moralischen Instanz in den Augen vieler. Ich selbst sah mich nicht so. Ich war Arzt, Musiker, Denker und Mensch mit Grenzen. Meine Aussagen sollten nicht verehrt, sondern geprüft werden. Das war mir wichtig. Diese letzten aktiven Jahre waren von Klarheit geprägt. Ich wusste, dass meine Zeit begrenzt war. Umso entschiedener sprach ich aus, was ich für notwendig hielt. Nicht laut, nicht pathetisch, sondern beharrlich. Die Ehrfurcht vor dem Leben war für mich kein Ideal, sondern ein Maßstab. Und ich wusste, dass er auch nach meinem Tod weiter geprüft werden würde. Ich starb am 4. September des Jahres 1965 in Lambaréné, an dem Ort, den ich mir bewusst als Lebensmittelpunkt gewählt hatte. Ich war 90 Jahre alt. Mein Tod erfolgte ruhig, nach langer Krankheit. Begraben wurde ich ebenfalls in Lambaréné, neben meiner Frau Hélène, die bereits 6 Jahre zuvor gestorben war. Damit endete mein Leben dort, wo ich den größten Teil meines Wirkens entfaltet hatte. Nach meinem Tod blieb das Albert-Schweitzer-Hospital bestehen. Es wurde weitergeführt, modernisiert, professionalisiert. Gleichzeitig begann eine kritischere Auseinandersetzung mit meinem Lebenswerk. Historiker, Mediziner und Ethiker betrachteten meine Arbeit differenzierter als zu Lebzeiten. Diese Entwicklung halte ich für notwendig. Kein Werk ist frei von Zeitbindung. Auch meines nicht. Meine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben blieb mein zentrales Vermächtnis. Sie ist bewusst offen formuliert, kein geschlossenes Moralsystem. Genau darin liegt ihre Stärke und ihre Schwäche. Sie fordert Verantwortung, ohne einfache Lösungen zu liefern. Sie zwingt den Einzelnen, Stellung zu beziehen. Diese Offenheit macht sie bis heute anschlussfähig, aber auch angreifbar. Zugleich wird mein Wirken in Afrika heute kritischer bewertet. mein paternalistischer Führungsstil, mein Afrika-Bild und die starke Personalisierung des Hospitals entsprechen nicht mehr heutigen Maßstäben der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kritik ist berechtigt. Sie relativiert meine Arbeit, ohne sie vollständig zu entwerten. Hilfe geschieht nie außerhalb historischer Kontexte. Auch gute Absichten tragen blinde Flecken. Unstrittig bleibt, dass ich mein privilegiertes Leben bewusst in den Dienst anderer gestellt habe. Ich habe auf akademische Karriere, Wohlstand und Sicherheit verzichtet, um praktisch zu helfen. Dieser Schritt war kein Opfer, sondern eine Entscheidung. Er zeigt, dass ethisches Denken Konsequenzen haben kann und muss, wenn es ernst gemeint ist. Mein Vermächtnis liegt nicht im Vorbildhaften, im moralischen Sinn. Ich tauge nicht als makellose Figur. Mein Vermächtnis liegt im Prinzip der Konsequenz. Wer Verantwortung erkennt, darf sich ihr nicht entziehen. Wer über Ethik spricht, muss bereit sein, sie zu leben, auch unter unvollkommenen Bedingungen. Bis heute wird mein Name mit humanitärer Hilfe, Medizin und Verantwortung verbunden. Straßen, Schulen und Stiftungen tragen ihn. Doch wichtiger als diese Zeichen ist die Frage, die bleibt. Was folgt aus Erkenntnis? Diese Frage stellte ich mir selbst und sie bleibt offen für jede Generation. Ich habe keine endgültigen Antworten hinterlassen. Aber ich habe gezeigt, dass Denken und Handeln zusammengehören, das Wissen verpflichtet und dass ein einzelner Mensch trotz aller Begrenzungen Wirkung entfalten kann. Mein Leben war kein Denkmal. Es war ein Versuch. Ein Versuch, Ethik nicht nur zu formulieren, sondern umzusetzen. Wie gut er gelungen ist, müssen andere beurteilen. Doch dass er notwendig war, davon bin ich bis zuletzt überzeugt geblieben. Diese Episode erscheint im Rahmen des Podcaston, einer Initiative, bei der Podcasts weltweit gemeinnützige Projekte sichtbar machen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.